ARD.
Heute geht es um eine unfassbare Summe, um 16 Milliarden Euro. Diese 16 Milliarden Euro verschenkt Deutschland an genau drei Firmen.
Man könnte jetzt sagen, hä? Ist es Bestechung? Oder man nennt es einfach Subvention. Geld, das Deutschland ausgibt, damit drei Firmen hier, genau bei uns, ihre Werke bauen und nicht irgendwo anders auf der Welt.
Infineon, Intel und TSMC sollen nämlich in Zukunft in Deutschland produzieren, beziehungsweise noch mehr produzieren. Infineon produziert ja schon seit vielen Jahren, baut ein neues Werk dazu, um etwas zu produzieren, ohne das unsere moderne Gesellschaft einfach nicht mehr kann. Halbleiter, also Computerchips. Der Bedarf nach diesen winzig kleinen Dingern ist einfach nur riesig groß.
Ja, wir brauchen zwar sau viele, aber wir stellen sie nicht her. Also kaum was davon. Deshalb sind wir total abhängig von anderen Ländern und das ist ein Riesenproblem.
Deshalb startet die EU und allen voran Deutschland jetzt eine echte Aufholjagd. Buttert 16 Milliarden Euro in den Aufbau von drei Chipfabriken, damit die Werke in der Nähe von Dresden und Magdeburg aufbauen. Und um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Geld 16 Milliarden Euro sind, das ist dieselbe Summe, die Karl Lauterbach nächstes Jahr für sein Gesundheitsministerium zur Verfügung hat.
Bei so viel Geld ist auch klar, dass sich viele fragen, wow, warum gleich eigentlich so fett? Bringt das denn überhaupt was? Es gibt viele Kritiker, die sagen, nein, totaler Quatsch, 16 Milliarden zum Fenster rausgeschmissen. Einer der Kritiker heißt Reint Grob, er ist Professor am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle und schüttelt den Kopf.
Stichwort Infrastruktur, Stichwort Forschung und Entwicklung, Stichwort Bildung und so weiter, Wasserstoffinfrastruktur. Es gibt so viele Themen, ich glaube, wir sollten unser Geld sinnvoller ausgeben als für die Subvention von Produktion von Chips.
Und man kann auch weitergehen. Selbst wenn wir nochmal 16 Milliarden obendrauf werfen würden, würde uns auch nicht unabhängiger machen. Und das hat was mit den Rohstoffen für die Chipherstellung zu tun.
Über all das sprechen wir heute und über Alternativen. Was könnte Deutschland denn machen? Wo das Geld vielleicht besser investieren, um unabhängig und nicht abgehängt zu werden? Unser Plus-Minus-Team hat sich Beispiele angeschaut, wo sowas ganz gut funktioniert und man echt nachhaltig was erreichen kann.
Darum geht's heute im Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken
und mit David Alf.
Halbleiter sind der Puls unserer modernen Gesellschaft. Ohne Chips geht nichts mehr, obwohl sie ja so winzig klein sind. Die kleinsten sind 1,5 Nanometer groß. 10 Millionen Stück davon, aneinandergereiht, sind gerade mal so lang wie ein Daumennagel.
Und während Corona haben wir es ja schon mal erlebt, wie alles stillsteht, wenn dann diese winzig kleinen Chips nicht mehr geliefert werden. Die Autoindustrie hat es am härtesten getroffen. Da standen tatsächlich die Bänder still. Und wer ein neues Auto kaufen wollte, Pech. Und ein riesiger Schaden für die ganze Volkswirtschaft. Aber warum gab es eigentlich keine Chips? Woran lag's?
Die mit Abstand weltgrößten Produzenten von Halbleitern saßen und sitzen in Taiwan und Südkorea. Auf der Weltrangliste der größten Chipproduzenten kommt das erste europäische und sogar deutsche Unternehmen, Infineon, auf Platz 13. TSMC in Taiwan steht ganz oben. Die stellen im Auftrag für andere Unternehmen rund 80% der Nanochips her. Und natürlich ist auch Deutschland davon abhängig. Da haben wir schon in einer der letzten Folgen drüber gesprochen, wo es um die Abhängigkeit von China ging. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes.
Und eben diese Produktion in Asien und die Lieferketten dort, die waren während Corona gestört. Das will die Politik einfach nicht nochmal erleben und versucht deshalb gegenzusteuern. Mit den eben schon angesprochenen 16 Milliarden für drei Chip-Unternehmen, die doch bitte ihre Chips hier bei uns herstellen sollen.
Der Gedanke ist ja erstmal nachvollziehbar. Wenn wir so abhängig sind von den Chips aus Taiwan und China, warum stellen wir die nicht einfach selbst her? Ist jetzt keine Idee made in Germany? Da kamen andere schon viel früher drauf.
Ist ja nicht schlimm, sondern vielleicht so ein bisschen typisch deutsch. Wir sind oft nicht die Ersten, aber dafür wollen wir es dann möglichst perfekt machen. Im Vergleich dazu, die US-Amerikaner, die waren wesentlich schneller, hatten die Nase vorn und kamen auch mit viel mehr Wumms um die Ecke. Noch während der Corona-Krise hat die amerikanische Regierung begonnen, den sogenannten US-Chip Act auszuarbeiten. Ein Gesetz, um den heimischen Halbleitermarkt zu stärken. Sie hat blitzschnell reagiert, denn auch Amerika musste wegen Chipmangels teilweise die Autoproduktion einstellen.
Im August 2022 war es dann soweit. Aufmarsch mit Kapelle und hunderten geladenen Gästen in Washington. War total Hollywood-mäßig inszeniert. Präsident Biden hat dann auch mit viel Pathos den US Chip Act unterzeichnet. Und danach sagt er:
We need to make these chips here in America to bring down everyday costs and create jobs. We are the United States of America. A singular place of possibilities. I'm not going to go sign the Chips and Science Act. And once again, I promise you, we're leading the world again for the next decades. Thank you.
Also Joe Biden sagt er, wir müssen diese Chips hier in Amerika herstellen, um die Kosten zu senken und Arbeitsplätze zu schaffen. Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika, ein einzigartiger Ort der Möglichkeiten. Ich habe das Gesetz unterzeichnet, um die Welt in den nächsten Jahrzehnten anzuführen. Dann bedankt er sich und wieder tosender Applaus. Die Amerikaner, die verstehen das einfach, sich so richtig schön ins Rampenlicht zu setzen.
Joe Biden stellt für den US-Chip Act 280 Milliarden Dollar Fördermittel bereit für Forschung und Industrie. Davon allein 52,7 Milliarden Subventionen für die Chipindustrie. Und man muss dazu sagen, die USA haben sowieso schon viele große Chip-Produzenten. Intel, Nvidia, Qualcomm, Broadcom. Und damit liegen die USA auf Platz 3 bis 7 auf der Weltrangliste der größten Chip-Unternehmen. Auf Platz 10 folgt auch noch AMD. Das ist der neue Star am Himmel.
Ja, und nachdem Joe Biden so vorgelegt hat, ist die Welt dann auch wirklich aufgewacht. Jetzt will auf einmal jeder mitmischen und Geld in diese Chipindustrie pumpen und es beginnt ein richtiger Subventionswettlauf. Südkorea macht Milliarden locker, China will den eigenen Chipmarkt dringend voranbringen. Ergibt auch Sinn, sagen Fachleute, denn technologisch hinkt das Land Jahre, wenn nicht ganze Jahrzehnte hinterher. Deshalb hat China im Mai umgerechnet fast 44 Milliarden Euro in die Hand genommen und den bisher größten Halbleiter-Investitionsfonds des Landes aufgelegt. Bisher gab es nur einen 2 Milliarden Investitionsfonds.
Und natürlich kann auch Europa das US-Paket nicht auf sich sitzen lassen. Es dauert ein wenig, aber dann kommt die Reaktion. Ein knappes Jahr nach den USA, am 11. Juli 2023, beschließt das EU-Parlament den European Chip Act. Nur ohne Show. Bei uns heißt das Papier dazu auch richtig schön Beamtendeutsch. Verordnung 2023/1781 des Europäischen Parlaments cool, und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiterökosystems und zur Änderung der Verordnung 2021/694.
Es ist genial. Schauen wir mal rein in diese Verordnung. Da steht, der EU-Chip Act soll 43 Milliarden Euro private und öffentliche Investitionen der EU-Länder auslösen. Auslösen heißt aber nicht, es gibt so viel Geld. Nee, gerade mal 3,3 Milliarden stellt die EU selbst zur Verfügung. Das soll quasi so eine Grundförderung sein, auf die dann andere Investoren aufspringen können und sollen. Nette Idee. Aber ist ja eben auch nur ein Bruchteil der US-Gelder, obwohl wir ja das gleiche Ziel haben. Mehr eigene Fabriken. Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, flankiert das Ganze mit der Aussage, für die so wichtigen Halbleiter brauchen wir wieder mehr Massenproduktion hier in Europa.
Und irgendwie hat sie schon recht, denn Europa spielt bei der Chipproduktion eine noch sehr untergeordnete Rolle. Gerade mal auf rund 10% Weltmarktanteil kommt Europa laut EU und das will Ursula von der Leyen steigern auf 20% bis zum Jahr 2030. Das ist das erklärte Ziel, also mal eben verdoppeln innerhalb von 6 Jahren.
Der CEO von Infineon, Europas großem Chip-Player, der findet den EU-Chip-Act grundsätzlich ganz gut, aber er sieht eben auch die Grenzen, wie er unserem Plus-Minus-Team sagt.
Autarkie wird keine Region erreichen, aber es ist ein sehr wesentlicher Beitrag, das Ökosystem, das Halbleiter-Ökosystem in Deutschland und Europa zu fördern, zu stärken.
Ja gut, das muss er ja sagen als Chip-Hersteller. Das sehen aber nicht alle so. Kritik kommt zum Beispiel aus Halle von Rein Kropp, den haben wir am Anfang schon mal gehört. Der arbeitet am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und hat uns gesagt, dass es da für die EU schon eine Art politischen Druck gab, die USA nachzumachen, wobei es rein wirtschaftlich gar nicht nötig gewesen wäre. Die EU hätte auch einfach sagen können, schön, dass die Amerikaner das machen, dann kaufen wir billige Chips aus Amerika, die ordentlich subventioniert sind.
Ja klar, wenn jetzt im November Ex-Präsident Trump die Wahl gewinnen sollte und er seine America-First-Politik fortsetzt und die EU vielleicht dann mit Zöllen überzieht, dann mag die Situation ja schon wieder ein bisschen anders aussehen. Und die EU ist vielleicht froh um etwas mehr eigene Chipproduktion, aber Da sind wir noch nicht.
Aber wir wollen ja auch schauen, wie unsere Rolle in Deutschland dabei ist. Wie hat die Bundesregierung reagiert? Die hat schon vor der EU beschlossen, dass wir hier mehr Chips herstellen müssen. Schon im Mai 2023 hat sich der Bundeskanzler ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat wörtlich gesagt, Deutschland entwickelt sich jetzt wahrscheinlich zu dem großen Standort für Halbleiterproduktion in Europa. Das sei wichtig für die Resilienzstrukturen in der ganzen Welt, aber das sei auch wichtig für die Zukunftsfähigkeit unseres europäischen Kontinents.
Das klingt ja dann doch so ein bisschen John Wayne-mäßig nach Doppelwumms und Bazooka. Ist mir ein bisschen zu dicke, aber war ja auch ein hochoffizieller Termin. Spatenstich für den Bau einer neuen Chipfabrik in Dresden. Infineon baut die mit geplanten 1000 neuen Arbeitsplätzen. Das ist eine Hausnummer. Und dafür greift Infineon tief in die Tasche, investiert hier 5 Milliarden Euro und 1 Milliarde Förderung soll vom deutschen Staat kommen.
1 Milliarde von 16, so viel sind ja insgesamt an Subventionen geplant, bleiben also noch 15 Milliarden Euro übrig. Die gehen ja noch an zwei weitere Firmen. 5 Milliarden gehen ebenfalls nach Dresden. Da plant der taiwanesische Hersteller TSMC ein Werk. Zusammen mit Bosch, Infineon und NXP, das ist ein niederländischer Konzern, noch größer, noch toller, deshalb mehr Förderung, um den Konzern anzulocken. In der Fabrik sollen 2000 Arbeitsplätze entstehen. TSMC will dafür aus eigener Tasche 10 Milliarden Euro investieren. Heißt, Deutschland schießt nochmal die Hälfte dazu. Muss man sich mal überlegen, wenn du ein deutsches Auto kaufen willst, um den heimischen Markt zu stützen, gibt der Staat dir jetzt keine 50% dazu.
Nö, und der dickste Brocken kommt ja noch. Wenn er denn kommt, muss man heute sagen. Bei Magdeburg will der US-Konzern Intel auf einer Fläche von 630 Fußballfeldern eine Megafabrik bauen und dort die kleinsten Chips der Welt herstellen. Sie werden hinterher vor allem für KI gebraucht. 30 Milliarden soll das neue Werk von Intel kosten und wir, die Bundesrepublik Deutschland, wollen 10 Milliarden Euro Subventionen dazu geben, damit sie sich das nicht noch anders überlegen.
Wir haben uns das nochmal genau angeschaut. 10 Milliarden Euro, das ist ja ein bisschen schwer zu greifen, so eine Zahl. Also haben wir uns zum Vergleich wieder den Bundeshaushalt angeschaut. 10 Milliarden Euro, das ist so viel wie der komplette Jahresetat vom Bundeswirtschaftsministerium. Nur für ein einziges Unternehmen. Das muss dann schon richtig Sinn machen. Die Frage ist halt, macht das richtig Sinn?
Fragt sich das Bundeswirtschaftsministerium mittlerweile vielleicht auch. Anfang August hat Intel nämlich richtig miese Zahlen veröffentlicht. Intel muss plötzlich sparen und will weltweit 15.000 Stellen abbauen. Da steht ja vielleicht auch das Projekt in Magdeburg auf der Kippe. Das wird jetzt gerade hoch und runter diskutiert. Keiner weiß irgendwas Genaues. Es scheint alles in der Schwebe zu liegen, auch wenn die Bürgermeisterin sagt, sie gehe fest davon aus, dass sich alle an ihre Absprachen halten. Aber da sieht man auch schon genau das riesige Problem. Plötzlich kann mit einem Mal alles anders werden. Abwarten.
Also, wir fassen zusammen. 1 Milliarde für Infineon, 5 Milliarden für TSMC und mutmaßlich 10 Milliarden für Intel. Macht 16 Milliarden Euro. So viel Geld, das liegt bei uns nicht einfach in der Portokasse rum. Das muss ja irgendwo herorganisiert werden. Und in diesem Fall kommt die Kohle aus dem Klima- und Transformationsfonds. Das ist dieser Sondertopf, der füllt sich aus den Einnahmen der CO2-Abgaben, die jeder bezahlt, der Emissionen verursacht. Bleibt halt die große Frage, ob die 16 Milliarden an der richtigen Stelle eingesetzt werden.
Bevor wir uns das überlegen und nach Stellen suchen, wo das Geld vielleicht doch sinnvoller eingesetzt wäre, gucken wir aber nochmal auf die Chip selber. Was wird da eigentlich genau gebaut? Chip ist nämlich nicht gleich Chip und es ist schon wichtig zu wissen, was wir genau fördern.
Los ging die Entwicklung mit dem ersten Transistor 1947. Nach und nach wurden verschiedene Chips gebaut, auf denen die Transistoren sitzen. Die arbeiten quasi als Ein- und Ausschalter und können unzählige Rechenoperationen ausführen. Und die kleinsten von diesen Wunderrechnern sind gerade mal 1,5 Nanometer groß, also mit dem bloßen Auge überhaupt nicht sichtbar. 100.000 von ihnen sind so groß wie ein grobes Staubkorn. Krass, oder?
Ja, ist krass. Und diese Chips brauchen wir vor allem, wenn wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten wollen. Dann brauchen wir genau diese Chips, die Intel in Magdeburg bauen will. Wir brauchen aber auch andere, größere, sogenannte Leistungschips. Die können mehr Spannung ab, sind robuster und werden in der Autoindustrie verbaut. Solche Chips will Infineon in Dresden produzieren.
Die Fertigung dieser Chips ist unfassbar spezialisiert, aufwendig, teuer. Deshalb kostet das alles so viel. Und die Fabriken können auch nicht so schnell aus dem Boden gestampft werden. Das dauert 2 bis 3 Jahre, bis da überhaupt mal produziert werden kann. Also sofort autark sein, das ist ein politischer Wunschtraum. Egal, wie viel Geld der Staat dazu schießt. Und dann gibt's dann noch einen ganz anderen, aber ganz großen Haken, der diese gewaltigen Subventionen total in Frage stellt.
Der große Haken, warum wir das alles machen. Wir wollen mit eigenen Chipfabriken unabhängig sein. Aber was, wenn wir wegen der Zutaten, die in so einen Chip reinkommen, gar nicht unabhängig werden können? Der Wirtschaftsprofessor Rein Grob, den wir ja mehrfach schon gehört haben, der bezweifelt, dass eine echte Unabhängigkeit für uns überhaupt möglich ist.
Das Problem damit ist, dass dieses Argument nicht wirklich stichhaltig ist, einfach deswegen, weil wir, was die Zulieferungen angeht, die seltenen Erden, die Metalle, das Lithium und so weiter, weiterhin abhängig sind von China und von Importen aus Ländern außerhalb der EU. Und daher haben wir am Ende die Abhängigkeit nur auf eine andere Ebene.
Genau, nämlich auf die Ebene der Rohstoffe. Für die Chipproduktion braucht es Silizium. Rohsilizium gibt es hier leider nicht bei uns in Deutschland. Das müssen wir also importieren. Aber das muss auch erstmal hergestellt werden. Am Anfang steht Quarzgestein. Das wird dann bei hohen Temperaturen von rund 2000 Grad in einem Gemisch zusammen mit Kohle, Holzkohle und Holzhackschnitzeln in riesigen Öfen geschmolzen. Quarz muss dabei möglichst rein und ausreichend grob sein.
Quarzsand ist dagegen viel zu fein und zur Siliziumproduktion überhaupt nicht geeignet. Also einfach einen Sandstrand leersaugen funktioniert nicht.
Schade eigentlich. Bei diesem Schmelzprozess entsteht dann sogenanntes Rohsilizium. Das ist schon ziemlich sauberes Silizium, aber eben noch nicht sauber genug. Wir brauchen Polysilizium. Da werden Siliziumstäbe in einem super komplizierten Verfahren mit Gasen zu Polysilizium verarbeitet. Die Technik dazu hat mal Siemens entwickelt. Darum spricht man heute noch vom Siemens-Verfahren.
Aus diesem Polysilizium werden dann in den Reinraumfabriken von Infineon, Intel und Co. die Chips gemacht. Die Bilder kennt ihr sicher, so Fabrikhallen mit ganz vielen Robotern und ein paar Menschen in Schutzanzügen. Klinisch rein, das ist sauberer als im Krankenhaus. Ein Staubkorn würde die ganze Produktionsreihe vernichten.
Und jetzt wird's spannend. Der größte Hersteller von diesem Polysilizium für Chips sitzt in Bayern. Das ist Wacker Chemie. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer mit einem Anteil von 50%. In jedem zweiten Chip steckt Polysilizium von Wacker. Hört sich eigentlich gar nicht so sehr nach asiatischer Abhängigkeit an. Siemens-Verfahren und Wacker als Weltmarktführer. Aber Wacker braucht eben auch Rohsilizium. Und einen Teil davon produziert das Unternehmen selbst am norwegischen Standort Holla. Den Großteil aber muss Wacker auf dem Weltmarkt einkaufen. Und da kommt jetzt China ins Spiel.
Es ist einfach, wie es ist. Bei Silizium hat China mehr oder weniger ein Monopol. 2023 haben sie 6,6 Millionen Tonnen produziert. Danach kommt lange, lange nichts mehr. Und dann auf Platz 2 Russland mit 0,62 Millionen Tonnen. Also das ist ein minimaler Bruchteil dessen, was China herstellt. Auf Platz 3, also mit noch weniger Produktionen, folgen dann Brasilien, auf Platz 4 Norwegen. Aber alle anderen Siliziumproduzenten, das ist alles ein Witz hinter China. China dominiert den Markt, alle anderen sind abhängig und müssen Silizium importieren. Damit führt an China einfach kein Weg vorbei.
Ganz spannend ist, warum das meiste Rohsilizium aus China kommt. Bei dem eben beschriebenen Schmelzprozess braucht es nämlich irre viel Energie und die ist hier einfach zu teuer. In Europa kann wettbewerbsfähig derzeit nur in Norwegen Silizium produziert werden. Die haben nämlich unglaublich viel Wasserkraft und können damit billigen Strom machen. In Deutschland, Frankreich oder auch Spanien sind die Industriestrompreise einfach viel zu hoch, um Silizium zu schmelzen.
Ja, und China drückt die Preise auch noch, um sein Monopol zu halten. Die stellen viel mehr Rohsilizium her, als im Moment nachgefragt wird. Und nach einer Schätzung der Deutschen Rohstoffagentur wird das bis 2027 auch genauso weitergehen. China wird seine Produktionskapazität um 66% steigern. Die Nachfrage aber wird nur um 37% zulegen. Viel Angebot, weniger Nachfrage. Ganz klar, das drückt den Preis.
Und dazu kommen eben noch die undurchsichtigen Arbeitsbedingungen. Da gibt es eine Studie der Deutschen Rohstoffagentur, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Die schreibt, dass die Siliziumindustrie in der Region Xinjiang im Verdacht steht, staatliche Zwangsarbeit zu fördern.
Und gegen sowas sind wir hier natürlich machtlos. Und mit einem Industriestrompreis von aktuell knapp 20 Cent pro Kilowattstunde, also rund 10-mal mehr als in Norwegen, gibt es, und so ehrlich muss man auch sein, überhaupt gar keine Aussicht, dass wir Silizium mal irgendwann wettbewerbsfähig selbst produzieren können.
Insofern ist es wohl wirklich nicht so weit her mit unserer Unabhängigkeit. Wir haben dann zwar hochsubventionierte Chipfabriken, sind aber dann von den Rohstoffen abhängig und das ist dann halt nur eine Verlagerung der Abhängigkeit.
Das kann jetzt schlecht sein und gefährlich klingen. Auf der anderen Seite ist China aber auch abhängig von Europa, wenn es seine eigene Chipindustrie zum Beispiel erweitern will. Denn die Maschinen, um Chips herzustellen, die kommen aus den Niederlanden. Dort sitzt ASML, einer der wertvollsten Tech-Konzerne Europas. Und ASML und seine Zulieferer Zeiss und Trumpf haben etwas, was sonst wirklich keiner hat. Das Know-how und die Technik, wie man solche Maschinen baut, mit denen man eben Chips, gerade diese mini-kleinen Nanochips herstellen kann. Und nach denen lechzt natürlich die Welt, um KI voranzutreiben.
Die lechzen auch deshalb, weil diese Technologie kaum jemand beherrscht. Der Schlüssel ist ultraviolettes Licht. Das müsst ihr euch so vorstellen. Damit wird das Grundmaterial belichtet, um die feinen Strukturen der Millionen Transistoren auf dem Chip zu erzeugen. Dazu schießt ein Laser 50.000 Mal in der Sekunde auf einen Zinntropfen und erhitzt ihn auf 220.000 Grad. Das ist ungefähr 36 Mal heißer als die Oberfläche der Sonne. Wow.
Das ist verrückt. Es klingt kompliziert und weißt du, es ist auch kompliziert. Darum kann das niemand so schnell nachmachen oder kopieren. Auch die Chinesen nicht. Die Entwicklung eigener Maschinen, das wird einfach viel zu lange dauern. Und darum sind die Maschinen auch so teuer. Ein Exemplar mit dieser Technik kostet rund 150 Millionen Euro. Das Nachfolgemodell mit weiterentwickelter Technik sogar 300 Millionen. Jetzt wird langsam klar, warum der Aufbau so einer Chipfabrik wirklich so teuer ist. Teure Maschinen, ausgeklügelte Robotik und klinische Reinraumbedingungen, die verschlingen einfach richtig viel Kohle.
Ja, erklärt aber auch, warum China von Europa abhängig ist. Die können die Technik nicht einfach nachbauen, die müssen diese Hightech-Apparate importieren.
Und so ein Geben und Nehmen, das existiert auch zwischen den USA und der EU. Die brauchen dringend unsere tollen Maschinen. Wir nehmen im Gegenzug die günstigen, subventionierten Chips und könnten unsere Milliarden anderweitig einsetzen. Das wären Geben und Nehmen. Die Märkte regeln das normalerweise.
Solange halt niemand ausschert. Und gerade das ist aber schon passiert. Die USA haben Exportbeschränkungen für den Chipmarkt verhängt. Konsequenz: ASML darf keine Anlagen mehr für die Produktion der kleinsten Nanochips nach China exportieren. Da bahnt sich also Ärger an. ASML-Chef Christoph Fouquet warnt sogar vor einer Verschärfung des chinesisch-amerikanischen Chipkriegs.
Dieser Handelsstreit zwischen China und den USA ist das eine, aber die Situation in Taiwan ist noch gefährlicher. Dort produziert TSMC für die ganze Welt, haben wir schon am Anfang angedeutet, und in unserer Plus-Minus-Folge gefährliche Abhängigkeit von China, wie erpressbar sind wir, vom 17. Juli, haben wir auch schon ausführlich darüber gesprochen.
Das Schwierige an dieser Situation, seit 70 Jahren schwelt ein Konflikt zwischen China und Taiwan. Taiwan verwaltet sich selbst und übt schon für den Ernstfall, denn China meldet immer wieder seinen Anspruch auf Taiwan an und demonstriert das auch ständig mit Militärübungen direkt vor der Küste. Ein chinesischer Angriff auf Taiwan könnte für den Chipmarkt gewaltige Folgen haben.
Der Produktionsprozess ist hochsensibel und leicht verwundbar. Stichwort: ein Staubkorn stört den ganzen Produktionsablauf. Deshalb mahnt auch der Infineon-Chef Jochen Hanebeck.
Wenn es zu einem heißen Konflikt an der Taiwanstraße kommt, wäre das wahrscheinlich für die Halbleiterindustrie der größte anzunehmende Unfall. Und zwar nicht nur für die Halbleiterindustrie, sondern viele nachgelagerte Industrien und Wertschöpfungsketten.
Und unter diesem Aspekt wiederum mag es schon hilfreich sein, ein paar eigene Chipfabriken in Europa, in Deutschland zu haben. Bleibt aber die Frage, ob es wirklich 16 Milliarden Euro vom Staat für drei Unternehmen sein müssen.
Ja, unser Plus-Minus-Team hat sich auch Gedanken gemacht, wie denn der Staat das Geld einsetzen könnte, um vielleicht auf andere Weise den Chipmarkt zu stärken und vielleicht dann doch einen nachhaltigeren Effekt zu erzielen. Wir haben uns auch ähnliche Beispiele angeschaut, wo sowas schon mal ganz gut funktioniert hat.
Unsere These: das Geld lieber in Universitäten und Forschung stecken, um sogenannte Cluster zu bilden und zu fördern. Also eine geografische Konzentration von Unternehmen und auch Institutionen innerhalb des Wirtschaftszweigs Chipindustrie. Das kann natürlich auch in Dresden und Magdeburg sein. Man könnte also die gleiche Region fördern, aber eben anders als das Geld nur in drei Unternehmen zu stecken.
Die Theorie hinter dieser Cluster-Idee ist ganz einfach. Wenn viele Unternehmen aus einer Branche auf einem Fleck sind und durch kurze Wege und direkten Austausch profitieren, dann kommen die anderen von ganz alleine nach. Immer mehr, und zwar ohne, dass man ihnen Milliardensubventionen zahlt. Auf diese Cluster-Idee setzt auch Wirtschaftsforscher Grob aus Halle.
Naheliegend wäre zu sagen, wir investieren das Geld in Bildung auf allen Ebenen, aber insbesondere eben in Forschungseinrichtungen. Die Universitäten in Deutschland sind stark unterfinanziert im internationalen Vergleich. Und es ist so, dass wenn man diese Cluster-Effekte erzeugen will, also dass sich eben da rumrum auch noch etwas ansiedelt, das hofft man ja zum Beispiel bei Intel oder bei TSMC in Dresden, dass sich da Zulieferer ansiedeln oder andere Start-ups ansiedeln, da ist es eben deutlich, also jetzt empirisch gesehen, aus der Evidenz, historisch betrachtet, deutlich effektiver, wenn man in Hochschulen investiert und dann eben Ausgründungen fördert, Start-ups fördert aus diesen Universitäten heraus. Das ist der bessere Weg, wenn man solche Clusters erzeugen will.
Ja, eine Sache müsste die Regierung, wenn sie das viele Subventionsgeld anders einsetzen wollte, dann aber doch noch tun. Sie müsste nochmal genau gegenchecken, ob das mit den Grundsätzen des Klima- und Transformationsfonds KTF vereinbar wäre. Schließlich kommt ja das Geld daher und mit der Umwidmung von Geldern, da gab es ja an der einen oder anderen Stelle schon mal Riesenärger. Aber hier sieht es ganz gut aus, denn in den Richtlinien heißt es, der KTF ist ein Fonds für die Bürgerinnen und Bürger, für Arbeitsplätze und Wertschöpfung zur Unterstützung der Transformation. Und das würde ja auch mit diesen neuen Ideen vereinbar sein.
Und wie Universitäten, Forschung und Start-up-Ausgründungen einen Standort pushen können, sehen wir am Beispiel München. Die Technische Elite-Universität TUM bekommt jährlich rund 600 Millionen Staatszuschuss. Etwa 400 Millionen kommen aus Drittmitteln, also Gelder von Unternehmen zum Beispiel für Forschungskooperationen. Nur mal so gerechnet, also mit den 16 Milliarden könnte man gut 26 Jahre lang eine solche Uni fördern.
Und die TUM ist wirklich ein Gewinn, was das Thema Innovation angeht. Sie hat sich zum größten europäischen Gründerzentrum gemausert. Es läuft so gut, dass München jetzt als Vorbild für Hochschulen in ganz Deutschland dienen soll.
Denn auch ganz viele Unternehmen siedeln sich in der Region an. Apple hat dort seine Deutschlandzentrale mit inzwischen 2000 Mitarbeitern. München ist Apples größter europäischer Entwicklungsstandort für mobile Halbleiter und Software. Auch Microsoft und Google haben ihre Zentralen in München. Auch Amazon beschäftigt 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in München. Meta hat hier einen Campus der Ideen eröffnet. Also es ist ein Hightech-Cluster par excellence.
Tja, siehste. Bleibt uns noch ein Fazit. Also Punkt 1, 16 Milliarden Euro sind echt verdammt viel Geld. Und ehrlich gesagt kann ich auch alle verstehen, die sagen, das ist zu viel Geld, um es nur drei einzelnen Unternehmen zu schenken. Wirklich unabhängig von Asien werden wir damit auch nicht. Warum? Hatten wir euch aufgedröselt. Um Chips zu produzieren, brauchen wir nicht nur eigene Fabriken, sondern auch noch Rohsilizium als Basis. Das kommt aus China. Die haben ein Monopol. Und damit wackelt die ganze Idee von, wir müssen unbedingt unabhängig werden und deshalb müssen wir 16 Milliarden in drei Unternehmen stecken.
Ja, womöglich sollten wir das lieber nicht tun. Wir haben euch jedenfalls mal einen Weg aufgezeigt, wie der Staat dieses Geld anders investieren könnte. Natürlich würden Investitionen in Standorte und Bildung noch länger dauern, könnten dafür aber wohl nachhaltiger sein. Dass die Chip-Milliarden uns ja auch keine sofortige Unabhängigkeit bescheren, vielleicht überhaupt gar keine, das hat diese Folge gezeigt.
Ja, und wird sich die Zukunft noch zeigen, ne? Wenn wir dann wissen, ob Intel überhaupt kommt oder nicht. Oder ob die Stellen, die abgebaut werden, nicht vielleicht dann lieber gar nicht erst geschaffen werden.
Vielleicht überholt die Realität diese Folge. Wir werden auf jeden Fall da dranbleiben.
Insofern heißt es abwarten und Tee trinken. Wir werden sehen.
Abwarten und Tee trinken und dabei ganz viele Podcasts hören.
Geht gut.
Wie zum Beispiel den Plus-Minus-Podcast. Wenn euch diese Folge hier gefallen hat oder euch vielleicht sogar schon vergangene Folgen gefallen haben, dann abonniert doch diesen Kanal. Das hilft uns sehr. Ihr könnt auch in Kontakt treten zu uns übrigens.
Ja, ihr könnt direkt bei Spotify kommentieren. Ihr könnt uns Mail schreiben. Plus-Minus-Podcast, alles zusammengeschrieben, @ard.de wäre die Adresse für eure Mails.
danke dem Autor dieser Folge, Reinhard Weber.
Der Redakteurin, Christine Bergmann.
Und in der Technik sitzen und saßen Gaston Weber und Jürgen Kaiser.
Danke euch allen. Tschüss.
Ciao.
Und jetzt haben wir schon Tschüss gesagt und meine 8-jährige Tochter hat gemeckert letztes Mal. Warum sagt ihr immer noch was, nachdem ihr Tschüss gesagt habt? Jetzt schon wieder.
Das ist wie meine Mutter am Telefon. Die sagt auch immer Tschüss und dann sagt, ach so, noch was. So sind wir eigentlich auch. Der Apfel und der Stamm und so weiter. Also wir sind es nochmal. Wir haben nämlich eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar den Podcast Fakt ab, eine Woche Wissenschaft von SWR Wissen.
Interessanter Titel. Fakt ab wie Fakten. Daher kommt das Ganze. Wichtig zu sagen, es geht um kuriose Forschung und die wirklich, wirklich wichtigen Fragen. Wie zum Beispiel, wie bekommt man als Astronaut nach einem Mondspaziergang diesen nervigen Mondstaub wieder ab vom Raumanzug?
Ja, kann ja alltagstauglich sein, wenn man zufälligerweise in den nächsten Monaten da unterwegs sein sollte. Oder warum der Schweißgeruch anderer Leute vielleicht gegen Soziophobie helfen könnte. Interesting. Fakt ab. Eine Woche Wissenschaft gibt's immer freitags in der ARD Audiothek.
Hört rein.